Domradio Reisen
mit Heike Sikoni. Herbstlich willkommen, könnte ich heute sagen, denn in Domradio Reisen, da wollen wir heute den Herbst mal so richtig auskosten. In Nebelbänken schwelgen uns stumm, den Wind um die Nase wehen lassen und hinter prasselnden Kaminfeuern Herbstgeschichten erzählen lassen. Und deshalb haben wir für heute Reiseziele ausgesucht, wo man ihn mitbekommt mit all seinen Sonnen- und Schattenseiten, den Herbst. Schottland ist zum Beispiel eines unserer Reiseziele. Da werden wir unter anderem darüber sprechen, warum es kaum etwas Schöneres gibt, als im Herbst im Auto über Land zu fahren und dann eine CD im CD-Player mit gälischer Musik. Ja, und gleich in der ersten Stunde, da erkunden wir erstmal Herbstziele, die näher liegen. Da nehmen wir sie mit nach Kleve. Ja, sich im Herbst nach drinnen zu verziehen, das muss nicht sein. Nebel und raschelndes Herbstlaub, Maronenduft, kahle Landschaften und alte Friedhöfe. Auch der November hat seine Reize. Am Niederrhein zum Beispiel, da lohnen die Parkanlagen von Kleve einen Besuch. Sie sind angelegt wie ein Amphitheater in einer natürlichen Bergschlucht. Eigentlich liegen hier sogar gleich zwei unterschiedliche Parktypen, sind direkt nebeneinander. Einmal ein symmetrisch angelegter Park und daneben ein verschlungener romantischer Garten. Christoph Paul Hartmann hat sich mal eine Mütze aufgesetzt und feste Schuhe angezogen und ist durch beide Parklandschaften geschlendert.
Der Weg ist nass und führt steil nach oben. Deshalb ist Marlene Cedelius sehr vorsichtig, wohin sie ihre Füße setzt. Die gebürtige Niederländerin, die ihre grauen Haare zum Zopf gebunden hat, erklimmt trotzdem sicher die Anhöhe zum Amphitheater in Kleve. Das heißt allerdings nur Theater, weil es ein Halbkreis ist.
Hier wurde aber nicht Theater gespielt von Schauspielern und Theaterleuten, sondern was man hier machen muss, zur Ruhe kommen, beim Anschauen des Theaters der Natur.
Denn von hier oben aus kann man weit in das Tal sehen, wo es viele unterschiedliche Bäume und Sträucher gibt. Doch da ist Marlene Cedelius schon weitergegangen. Jetzt schlendert sie durch den Laubengang bis zu einem kleinen Tempelchen. Hier steht sie genau auf der Mittelachse des Flusslaufes, der sich vom Fuße des Hügels in das Tal zieht. Als der Park um 1650 angelegt wurde, sah das noch anders aus. Hier war ein Sumpf, also wilde Natur. Die sollte jetzt gezähmt werden.
Das war hier also Sumpf. Es war also kein richtiger Fluss, auch kein richtiger Bach. Aber es war hier, das hieß hier Springenberg. Springenberg, das heißt also ein Sprung, das ist eine Quelle. Und was hat man also gemacht? Man hatte also die Niederung mit dem Rhein und verschiedene Rheinläufe, also verschiedene alte Rheinarme. Und dann die Höhen mit dem Wald und den Quellen. Und da haben wir gesagt, diese Elemente, die müssen wir fassen, sodass das dann nachher schön aussieht. Das heißt geometrisch, symmetrisch. Und es sollte aber auch nützlich sein. Und das waren die beiden Prinzipien.
Schön sein sollte es und nützlich. Zwei Prinzipien, die der damalige Regent von Kleve, der Kurfürst von Brandenburg, aufstellte. Der wollte nämlich die Stadt nach dem 30-jährigen Krieg wieder aufbauen. Schon bald zog er sich aber wieder nach Berlin zurück und überließ Kleve seinem Statthalter Johann Moritz von Nassau-Siegen. Der setzte die Pläne für den Park dann um. Mittlerweile hat Marlene Cedelius den Berg verlassen und ist ins Tal gegangen. Gerade geht sie den Flusslauf entlang. Sie führt oft Menschen durch Park und Stadt und kennt sich deshalb gut aus. So weiß sie auch, warum es hier keine einzige Blume gibt. Es kam nur auf die Struktur an. Geometrische Formen mit langen Alleen wie in den Niederlanden.
Die Idee der Alleen kam aus Den Haag, weil da gab es schon diese große Straße, die heißt heute Scheveningse Weg. Das ist hier das Stadttor von Den Haag und das ist die Küste mit der Kirche von Scheveningen. Das hatten sie vor Augen. So können wir das hier auch machen. Nur hier ist hier ein Kanal, aber hier war dann die Straße, damit sie schön in die Dünen gehen konnten, um zu jagen. Und das hat der große Kurfürst eben in Berlin auch gemacht. Eine Straße von seinem Schloss auf der Spreeinsel zu seinem Tiergarten Jagdwald. Und das ist unter den Linden geworden.
Also in Kleve auch ein bisschen Berlin, ein bisschen der Charme preußischer Schlossgärten. Die Wiesen wurden übrigens in früheren Zeiten auch bewirtschaftet und die Alleen geerntet. Deshalb gab es dort vor allem Linden- und Apfelbäume. Das war dann der nützliche Teil der Anlage. Doch nicht jedes Jahrhundert konnte mit der Gartenanlage so viel anfangen. Im 19. Jahrhundert gab es ein anderes Ideal. Romantisch sollte es jetzt sein. Das sah man auch in Kleve.
Es war komplett zugewachsen. Es war also, wie man nannte, es ist romantisch geworden. Aber der Kanal war voll mit Schilf, er hatte seine Funktion verloren und alles. Eigentlich hatte niemand mehr so richtig eine Ahnung davon, was es eigentlich war und wie es gewesen ist. Und dann in den 70er Jahren des letzten Jahrhunderts hat der Herr Wilhelm Diddenhofen dafür gesorgt, dass alles aufgearbeitet wurde.
Direkt neben dem Park liegt ein ganz anderer Typ Garten. Marlene Cedelius ist vom Flusslauf weg einen kleinen Weg entlang gegangen und steht nun in einem verwunschenen Baumgarten. In der Hand hält sie den Grundriss des Gartens. Daran zeigt sie, dass auch hier vom ursprünglichen Plan abgewichen wurde, obwohl man die Idee eines romantischen Baumgartens immer noch erkennt.
Zusammenstellungen von Pflanzen, Bäume und Sträucher, die dann also ein schönes Bild ergeben muss, und so ein romantisches Bild. Und zum Beispiel ist da jetzt noch ein Teich, diese Birnenform. Das war bei ihm kein Teich, er hatte nur zwei Teiche hier. Das ist alles noch wieder nach der, ja, an den 30er Jahren gemacht worden. Nachdem man auch da wieder gesagt hatte, nee, es muss ein bisschen mehr Wasser, das muss alles einfacher oder ich weiß nicht, was da die Gesichtspunkte waren.
Trotzdem macht der Garten heute einen einheitlichen Eindruck mit vielen heimischen und exotischen Bäumen. Konnte man nebenan fast heute sehen, wer morgen zu Besuch kommt, wandelt Frau Cedelius hier durch verschlungene Pfade, auf die die Bäume Schatten werfen. Dabei ist es ein Glücksfall, dass es diese Anlage noch gibt.
Das Interessante ist, dass die ganzen Anlagen erhalten geblieben sind, so wie sie um 1650 geplant worden sind, weil die Funktion erhalten geblieben ist. Die Funktion war dann später, als der große Kurfürst und sein Nachfolger da nicht mehr so das große Interesse hatten aus Preußen, er hatte noch andere Sachen zu tun, war dann, dass Bad Kleve wurde. Es wurde ein Kurort und das Ganze wurde dann hier zur Kurgarten.
Auch wenn Kleve jetzt kein Kurort mehr ist, im Kurhaus gibt es ein Museum und durch Stadt und Parks führt ein Wanderweg. Deshalb verlässt einen Marlene Cedelius mit einer Mahnung, denn dies hier ist ein kontemplativer Ort.
Das ist auch der Sinn der Gartenanlage. Man muss zur Ruhe kommen und ein bisschen meditieren und hier sitzen und nachdenken und dadurch dann erhaben werden.
Erhaben werden, wie man das hinkriegt beim Herbstspaziergang in einem Park in Kleve, das hat uns Christoph Paul Hartmann erzählt. Der Maler soll nicht bloß malen, was er vor sich sieht, sondern auch, was er in sich sieht. Sieht er aber nichts in sich, so unterlasse er auch zu malen, was er vor sich sieht. Ja, das ist ein Ausspruch von Caspar David Friedrich. Sein berühmtestes Bild kennen viele, die Kreidefelsen auf Rügen. Der Maler der Romantik lebte in Dresden, stammt aber aus Greifswald und war mehrmals zeichnend rund um seine Heimatstadt unterwegs, bis eben hoch zu den Rügener Kreidefelsen. Sein Geburtshaus in Greifswald ist ein Museum und durch und um die Hansestadt Greifswald gibt es den Bildweg, der zu den Stellen führt, die Caspar David Friedrich gezeichnet und gemalt hat. Und genau auf den hat sich Regine Heim zu einem Herbstspaziergang aufgemacht.
Nur ein paar Kilometer von der Greifswalder Innenstadt entfernt liegt Wieg, direkt am Greifswalder Bodden, ein früheres Fischerdorf, in dem sich auch die Kapitäne der Segelschiffe ihre Häuschen gebaut haben. Und ganz vorne an der Spitze, am sogenannten Utkiek, saß auch schon Caspar David Friedrich.
Das ist die Mündung des Rück in den Bodden. Diesen Ort hat er verwendet unter anderem für die Lebensstufen. Ein wichtiges Alterswerk sind die Lebensstufen, wo man ihn zu sehen glaubt mit seinen drei Kindern und einer weiteren Person und entsprechend dazu Schiffe, die in den Hafen ein- und ausfahren, die dann den Lebensweg symbolisieren sollen. Das Schiff, das einfährt, also das wirklich im Hafen angekommen ist, und die Schiffe, die ausfahren für seine Kinder, die eben den Lebensweg noch vor sich haben. Da findet man Studien, die er an der Rückmündung angefertigt hat, die dann in dieses Gemälde mit eingeflossen sind.
Von Wieg führt eine holländisch anmutende Zugbrücke über den Rück rüber nach Eldena. In Eldena erfreut die große Klosterruine auch heute noch nicht nur die Romantiker. Dicke Backsteinmauern, zum Teil mit Gras bewachsen, hohe Fensterbögen zwischen uralten Bäumen. Ein besonderer Platz auf der europäischen Route der Backsteingotik. Und wir steigen auf ein kleines Schiff. Zwischen der Greifswalder Altstadt und Wieg pendelt die über 100 Jahre alte Stubnitz. Unterwegs erzählt Kapitän Jürgen Jauernich aus der Geschichte. In Eldena liegt der Greifswalder Ursprung, im Kloster Eldena. Um 1200 kamen Zisterziensermönche aus Dargun hierher. Das Kloster hatte im Dreißigjährigen Krieg gelitten. Danach hat man die Steine für andere Bauten geholt.
Ein Teil ist ja stehen geblieben und die Klosterruine wird ja heutzutage kulturell sehr intensiv genutzt, ne? Finde ich auch gut so. Und die Klosterruine hat ja auch schon Caspar David Friedrich inspiriert, Bilder zu malen, wo die sich so richtig schön in die Landschaft einpasst.
Durch seine Gemälde wurde die Ruine Eldena zum Sinnbild der Romantik. Unser Ziel ist der Greifswalder Stadthafen. Einst lagen hier die Handelsschiffe der Hanse. Jetzt ist es ein Museumshafen. Mitten in der Stadt wurde vor wenigen Jahren das Pommersche Landesmuseum eröffnet. Mit Landesgeschichte, Natur und einer Gemäldegalerie. Im Romantiksaal sehen wir die Ruine des Klosters Eldena wieder. Ein Gemälde von Caspar David Friedrich. Doch hinter den Backsteinpfeilern zieht sich ein Bergrücken durch das Bild mit der Unterschrift Klosterruine Eldena im Riesengebirge. Wie, gibt es dort auch eine? Nein, gibt es nicht, sagt Birte Franzen.
Ist natürlich sehr schön, weil man dann immer erklären kann, dass Friedrich eben keine Landschaften malt, so wie man sie irgendwo sehen kann, sondern seine Studien, seine Skizzen zwar vor der Natur macht. Also dieser Gebirgszug sieht genauso aus im Riesengebirge, die Skizze haben wir auch. Die Ruine Eldena sah damals genauso aus, aber dann im Atelier eben wirklich anfängt zu dichten. Und dieses Bild hat eben ein Thema, das Abendlicht fällt herein und das letzte Licht steht eben noch oben auf den Säumen der Gebirge. Und von daher braucht er einfach ein Gebirge in diesem Bild. Man hat auch immer gesagt, die poetischen Landschaften von Friedrich.
Und es gibt ein Aquarell, das eigentlich nicht so zu seinen Gemälden passt. Denn es zeigt keine großen Gefühle, sondern akkurat den Greifswalder Marktplatz. Und auch noch mit etlichen Menschen.
Ja, es ist wirklich untypisch für Friedrich, der ja nicht gerne Figuren gezeichnet hat. Also wir wissen, da hat er sich häufig andere rangeholt, die das für ihn gemacht haben. Und er selber hat auch gesagt, die Figur liegt ihm nicht. Und auf diesem Greifswalder Marktplatz sieht man nun viele Figuren, aber es ist wirklich so eine Art persönliches Erinnerungsstück. Er hat es aus dem Haus seines Bruders gezeichnet, wo er also zu Besuch war mit seiner Frau auf Hochzeitsreise. Und er zeichnet nun wirklich seine Brüder, den Ältesten mit der Peitsche, den Tischler Christian, seinen Lieblingsbruder. Und drumherum sieht man sogar noch die ganzen Frauen und seine Nichten, Patenkinder.
1774 wurde er in Greifswald geboren. Das Haus in der Langen Straße ist nun Caspar-David-Friedrich-Zentrum. Unten im Keller eine alte Kerzenmacher- und Seifensiederwerkstatt, Susanne Papenfuß.
Weil der Vater von Caspar David Friedrich, Gottlieb Adolf Friedrich, Kerzengießer war. Er hat auch Seifen hergestellt und eben auch die Kerzen und hat die dann hier in der Stadt verkauft, unter anderem an den Dom. Auch wirklich die Altarkerzen hergestellt, ganz wichtig.
Im Keller also historische Werkstatt, die Räume im ersten Stock dienen wechselnden aktuellen Ausstellungen. Und das Erdgeschoss ist dem berühmten Maler vorbehalten, der zwar in Dresden gelebt hat, aber immer wieder gerne nach Greifswald kam, um die Familie zu besuchen und nach Rügen zu reisen.
In der Regel der Weg über den rügianischen Bodden, dann mit Anlanden in Lauterbach zum Beispiel. Er hat oft den Blick auf die Insel Film auch gezeichnet, dann Richtung Mönchgut, dann weiter über die schmale Heide, dann Richtung Kreideküste und dann war noch mal eine wichtige Station oben, Arkona. Und da haben wir eben versucht, hier in diesem Raum auch aufzuarbeiten, welche Skizze war eigentlich Ausgangspunkt für welches Gemälde dann später. Denn Friedrich ist ja als Landschaftskomponist bekannt. Also er hat in der Regel immer auf ein sehr großes Repertoire an Motiven zurückgegriffen und hat diese dann miteinander kombiniert.
Am Haus beginnt der neue Caspar-David-Friedrich-Bildweg durch die Stadt. Vorbei am Dom, der nicht mehr nur Kirche, sondern auch Konzerthalle ist, weiter zu den alten Bauten der Greifswalder Universität. Vor deren Hauptgebäude stehend sehen wir auf den Chor der Jakobikirche.
Das ist auch der Blick, den Caspar David Friedrich festgehalten hat in einer Zeichnung. Da hat er die Kirche noch ganz genau aufgenommen. Es gibt dann spätere Zeichnungen, die hat er aus dem Inneren der Kirche in Richtung Chor angefertigt. Und da stellt er dann St. Jakobi als Ruine dar. Das ist wirklich ganz einmalig. Die Ruine war St. Jakobi tatsächlich nicht. Es ist zu Zeiten der napoleonischen Besetzung beschädigt worden.
Man versteht dieses Ruinenbild als Protest des Patrioten Friedrich gegen Napoleon.
Am besten wäre es, wenn wir jetzt in Richtung Hafen gehen würden. Dann da hat Friedrich auch noch mal ganz viel gezeichnet. Und dann noch mal zurück zum Markt, denn da ist das wichtige Aquarell vom Marktplatz entstanden.
Es gibt Stadtführungen auf den Spuren von Caspar David Friedrich. Man kann aber auch gut alleine gehen. Ein informatives Faltblatt zeigt Gemälde und Skizzen und begleitet uns auf dem Bildweg durch die Altstadt zu den Orten, an denen sie wohl entstanden sind. Auch unterwegs gibt es Hinweistafeln. Wo hat er welches Motiv gefunden?
Regine Heim war in und um Greifswald unterwegs auf den Spuren von Caspar David Friedrich. Und Informationen über den Weg und überhaupt über Caspar David Friedrich in Greifswald findet man auch im Internet bei der Caspar David Friedrich Gesellschaft. Ja, und unsere nächste Station auf unserer Domradio-Reise durch den Herbst führt uns nach Südtirol. Denn in Südtirol, wenn da im Herbst die Ernte eingefahren wird und auch der Wein, dann wird vielerorts gefeiert mit Weinfesten oder auch mit dem Törkelen, wie es in Südtirol heißt. Private Heim wird gefeiert in Gasthäusern oder auch auf Almhütten. Da treffen sich die Südtiroler dann zum Törkelen. Zum Beispiel auch auf der Gombalm, 1800 Meter hoch im vorderen Passaiertal in der Nähe von Schenna.
Also das ist jetzt, gibt es eigentlich normalerweise nie, das ist von uns was, weil es Kraut und gesägtes Fleisch ist eigentlich so typisch fürs Türkele. Und wir haben jetzt eine Lasagne gemacht, mit, gefüllt mit Weißkraut, Salzfleisch und einem Meerrettichschaum.
Ein Herbstabend in Südtirol, hoch oben in den Bergen über Schenna, fast an der Baumgrenze. Es ist längst dunkel, aber die Fenster der Gombenalm sind hell erleuchtet. Helmut Guffler, der junge Almwirt, serviert das Menü zum Törkelen. Nicht ganz so traditionell wie gewohnt, aus dem Kraut mit Selchfleisch wurde eine Lasagne mit Meerrettichschaum. Die Graupensuppe gibt es im kleinen Einmachglas zum Brotsalat, aber natürlich gibt es auch die klassische Schlachtplatte, allerdings mit selbstgemachter Wurst ohne Pökelsalz.
Wir frischen das halt ein bisschen die Tradition, ein bisschen mit zeitgemäßen, wird es ein bisschen aufgefrischt, wir gestalten die Gerichte, klingt ein bisschen anders, aber die Klassiker wie dann die Schlauchplatten, das bleibt dann immer gleich, die Kastanien zum Abschluss und inzwischen drinnen weichen wir halt ein bisschen ab und bringen unsere eigenen Kreationen mit rein.
Helmut Guffler bürstet sein Angebot gern ein bisschen gegen die Tradition. Dafür spricht auch seine Biografie. Er war Diskjockey und Steinbildhauer. Als Kind auf die Alm, das war eher ein Zwang zur Sommerfrische. Mit 20 aber keimte die Idee, die Almhütte des Großvaters zu übernehmen.
Also es muss Freude machen, die ganze Sache, sonst macht das nicht. Man verbringt ja einen Großteil seines Lebens auch mit Arbeit unter anderem. Und wenn man sich dann was vorstellt und man will das erreichen und es gefällt einem, dann funktionieren die Sachen dann auch meistens. Weil wir eine Idee haben, die was vielleicht anders ist wie die anderen und die probieren wir halt einfach zu verwirklichen.
Über Tag kommen die Wanderer an der Hütte vorbei, trinken Himbeer- oder Holundersirup oder kaufen auch ein Glas der selbstgemachten Marmelade oder backen selbst Brot in dem Holzofen. Einmal im Jahr geht es auf der Gombenalm erst recht hoch her. Dann organisiert Helmut Guffler ein Open-Air-Konzert mit internationalen Bands, mittlerweile seit 10 Jahren.
Somit, wo ich nachher auf die Alm bin, habe ich ein bisschen die Musik mit auf die Alm genommen. Und anfangs hat man mich ein bisschen belächelt auf dem Berg, weil sie haben gesagt, das geht ja gar nicht, was der da macht. Und mittlerweile kommen Tausende von Besuchern beim Festival, also von Deutschland, Schweiz, Österreich, von ganz Italien. Dieses Jahr waren 15 Bands, was auf der Bühne standen.
Jazzmusik und schräge Volksmusik, auch das ist abends auf der Gombenalm zu genießen. An diesem Abend spielt ein verschmitzter Briefträger aus einem Südtiroler Dorf zur Quetsche. Unter den Gästen ist auch eine Gruppe junger Einheimischer, die aus Meran über die schmalen Sträßchen heraufgekommen sind zum Törkelen. Und sie versuchen zu erklären, was denn Törkelen nun eigentlich genau ist.
Das ist einfach Kastanienbraten mit Susa zusammen.
Nein. Törkelen ist mal ein nettes Beisammensein, erstens gutes Essen. Ja, aber es geht ja um die Atmosphäre, dass man zusammen ist, den Herbst genießt. Um das geht es, ums Feeling.
Herbstfeeling in Südtirol. Nach allem, was der Almwirt und seine Frau zum Törkelen serviert haben, kommen lange nach Mitternacht tatsächlich noch die Kastanien auf den Tisch. Die herbstliche Leibspeise der Südtiroler. Aber so trocken gebraten, dass Butter und frischer Wein der Susa unbedingt dazugehören. Und eigentlich ist auch der Wein der Anlass zum Törkelen. Torkel ist nämlich die alte Weinpresse. Helmut Guffler fasst nochmal zusammen.
Also im Herbst werden die Reben eingetan, es wird der neue Wein gemacht, es kommt der Susa. Die Zeit ist auch, wo die Kastanien dann auf den Tisch kommen und es wird geschlachtet. Und beim Türkelen, also beim traditionellen Türkelen, da kommt eigentlich eine Gerstsuppe, hausgemachte Schluzer kommen auf den Tisch, ein Schlauchteller und Kastanien werden gegessen. Zusammen mit Susa, dem neuen Wein oder frisch gepressten Traubensaft.
Muss man sagen, wir sind ein kleines Land.
Irgendwann in später Nacht holt ein kleiner Bus die Meraner wieder ab. Andere übernachten auf der Gombenalm. Doch bis dahin schallt noch die Musik und der sympathische Südtiroler Frohsinn aus der warmen Hütte geben die kleinen, vom Dunst beschlagenen Fenster ihr Licht in die kalte, schwarze Nacht der Berge.
Das Törkelen in Südtirol, ein Brauch, der bis jetzt in den November hinein in Südtirol immer beliebter wird. Stefan Quielitz hat ihn auf der Gombenalp bei Schenna mitgemacht. Informationen über diese Alm, die ziemlich kreativ mit Traditionen umgeht, finden Sie im Internet unter www.gompenalm.it. In der Domradio Reisen sind wir heute unterwegs zu Herbstzielen und da locken in einigen Regionen nicht nur besondere Herbstlandschaften, sondern auch Herbstbräuche, haben wir schon drüber gesprochen. Und dafür muss man aber nicht nach Südtirol fahren, das kann man auch hier bei uns erleben.
Domradio Ziele. Ausflugtipps zum Wochenende.
Schokoladenmesse in Köln. Köln wird zur Schokometropole. Am Wochenende bietet der Salon du Chocolat in der Kölnmesse Süßes für die ganze Familie. Die besten Chocolatiers, Konditoren und Köche wollen den Besuchern ihre neuesten Kreationen vorstellen. Workshops, Vorträge, Live-Kochvorführungen, Patisseriekurse zum Mitmachen, Schokoladenskulpturen und eine süße Spielecke für Kinder stehen auf dem Programm. Höhepunkt des weltgrößten Schokoladen-Events ist eine Fashion-Show mit Mode aus Schokolade. Outer Space, Weltraumausstellung in Bonn. Seit Urzeiten beschäftigt sich die Menschheit mit dem Weltraum und versucht, die unendlichen Weiten zu erforschen. Wo kommen wir her und gibt es Leben auf anderen Planeten? Die umfangreiche Ausstellung in Bonn untersucht die Schnittstellen von Wissenschaft und Science Fiction in 12 assoziativ gestalteten Kapiteln und schlägt einen Bogen von Objekten aus der Raumfahrt, wissenschaftlichen Exponaten und Werken der Kunst bis hin zu literarischen Betrachtungen zum Weltraum aus der Vergangenheit und Gegenwart. Kinderkinofest in Düsseldorf. Das Motto in diesem Jahr lautet Füreinander stark. Gezeigt werden aufregende Kinder- und Jugendfilme, die beweisen, dass man gemeinsam viel erreichen kann. Ein großes Angebot von Mitmachaktionen beschäftigt sich mit dem Thema Medien und Film. Kinder und Jugendliche können bei diesem Programm selbst aktiv werden und gemeinsam hinter die Kulissen der Filmwelt blicken. Am Wochenende in Düsseldorf. Weltfalknereitag. Falknerei, Vogelkunst, ein immaterielles Weltkulturerbe. Zum World Falconry Day, also zum Weltfalknereitag, lädt am Sonntag der Deutsche Falkenorden auf die Burg Konradsheim in Erftstadt ein. Die Greifvögel können hier hautnah erlebt und bewundert werden und um 13 und 15 Uhr gibt es Flugvorführungen für alle begeisterten Vogelfreunde.
Renato Schlegelmilch war das mit den Ausflugstipps zum Wochenende.
Domradio Sehnsucht. Musik aus fernen Ländern.
Ja, und die Musik führt uns heute nach Schottland, unserem nächsten Herbstreiseziel, da, wo man noch nicht zur Unabhängigkeit vom Vereinten Königreich sich durchringen könnte. Aber heute kommt eine neue Frau an die Spitze der schottischen Nationalpartei und auch sie will an dem Traum festhalten, sich doch noch eines Tages loszulösen von der Krone. Noch zu ihren Lebzeiten wird das passieren, davon geht sie aus und sie ist gerade erst mal Anfang 40. Als sie geboren wurde, da fing die bekannteste schottische Band gerade an, Musik zu machen, Runrig, unsere Sehnsuchtsmusik heute und Daniel Hauser stellt uns die Gruppe vor.
Die beiden Brüder Rory und Calum MacDonald haben 1973 das wohl erfolgreichste Crossover-Projekt Schottlands gestartet mit Akkordeonist Blair Douglas und Sänger Donny Munro. Runrig heißen sie. Klassische Rockband-Besetzung, erweitert um schottische Flöten und einen Dudelsack. Der Clou ist, sie komponieren die Musik selbst, bedienen sich aber an alten schottischen Liedtexten, die noch in gälischer Sprache verfasst sind. Zum 40-jährigen Jubiläum hat sich die Band in dem kleinen Dorf Moor of Ord versammelt, unweit der Hauptstadt der schottischen Highlands Inverness, da wo der Fluss Ness ins Meer mündet. Dort hatte man noch nie ein Konzert veranstaltet, schon gar nicht mit 17.000 Menschen Open Air. 17.000 Riggies, so nennt man die Fans von Runrig. Sie waren anwesend, als zum ersten Mal der ehemalige Sänger Donny Munro auf den jetzigen Sänger Bruce Guthrie traf. Ein Stück bei der Party on the Moor hieß An Shabak Isle Neil, eine alte Geschichte von einem Goldfund in den Highlands, gleich neben der Scheune eines gewissen Neil. Runrig.
Ja, Ja, Schottland ist unser Reiseziel in Domradio Reisen und da lassen wir uns auch gerade schon so ein bisschen in Stimmung bringen von schottischer Musik. Über die werden wir noch ausführlich sprechen, aber erstmal begrüße ich den Studiogast, der uns die schöne Musik mitgebracht hat. Es ist der Reisebuchautor und Fotograf. Herzlich willkommen, Udo Hafke.
Ja, hallo, danke.
Ja, was hören wir denn gerade für Musik?
Wir hören gerade Duncan Chisholm. Das ist einer von den besten Fiddlern, so sagt man jedenfalls, der Welt. Er ist eine Größe in der schottischen Folkmusik. Und er spielt da gerade in der Kelvin Grove Art Gallery und Museum in Glasgow, was so eines der bedeutendsten Attraktionen in Glasgow eigentlich ist. Und da werden halt immer wieder auch Konzerte veranstaltet. Und er hat diese Musik da aufgenommen im Rahmen der Celtic Connections vor zwei Jahren. Celtic Connections sind halt so ein Folkmusikfestival, was über 14 Tage Anfang des Jahres immer in Glasgow läuft.
Und das ist ja jetzt irgendwie so eine ganz entspannte, heitere Stimmung. Ist das das, was ich als Tourist antreffe, wenn ich jetzt im Herbst ins raue Schottland fahre?
Ja, schon. Also heiter nicht immer. Es ist manchmal auch ein bisschen melancholisch, logischerweise, weil das Klima in Schottland ist im Herbst natürlich ein bisschen schwieriger manchmal. Also man erlebt zum einen während des ganzen Jahres alle vier Jahreszeiten an einem Tag, wenn man Glück hat. Und im Herbst ist es ein bisschen extremer, das Wetter. Da hat man schon mal ein bisschen mehr Wind und ein bisschen mehr Sturm und ein bisschen mehr Regen vielleicht. Aber wenn dann die Sonne rauskommt, die natürlich im Herbst dann auch nicht mehr ganz so hoch steht und die Landschaft erwärmt und leuchten lässt, das ist einfach nur faszinierend. Das muss man im Grunde gesehen haben. Es ist wirklich so, die Highlands sind ja eine relativ karge Landschaft eigentlich. Aber wenn die Sonne dann da drauf scheint, dann glühen die richtig auf, die Berge da. Das ist eine unglaubliche Vorstellung eigentlich.
Bei Herbst denkt man allerdings auch gleich an Nebel. Ist der auch jetzt ein Problem im Schottland?
Ein Problem nicht. Für die Schotten sowieso kein Problem, weil die sind daran gewöhnt. Nebel taucht auch auf, aber durch den Klimawandel in den letzten Jahren hat sich das ein bisschen verändert. Also das, was man so klassisch an schlechtem britischen oder schottischem Wetter so immer wieder kolportiert, das gibt es in der Form nicht mehr. Es hat sich da schon sehr stark verändert. Es gibt ein Naturphänomen in den letzten Jahren, das nennt sich Haar. Und das ist eine Geschichte, wo plötzlich Nebel auftaucht, der wirklich aus dem Nichts kommt, alles dicht macht und dann ist erstmal 20 Minuten gar nichts mehr. Und dann zieht er so auch relativ schnell, fast so schnell wie er gekommen ist, zieht er dann auch wieder weg und dann ist wieder alles wie vorher. Das hat mit den unterschiedlichen Temperaturen zwischen Wasser und Land zu tun. Und man muss auf alles irgendwie vorbereitet sein immer in Schottland. Das
in
ist schon
Schottland.
So.
Man kann auf alle Fälle auch draußen sein in Schottland.
Schon.
Aber es ist natürlich auch eine gute Zeit im Herbst, sich drinnen rumzutreiben. Und was man da alles machen kann, darüber reden wir gleich weiter in Domradio Reisen. Schottland ist unser Reiseziel, jetzt in Domradio Reisen. Der Herbst ist eine tolle Jahreszeit, das hat unser Studiogast Udo Hafke eben schon gesagt. Man kann draußen sein, aber es ist natürlich auch eine richtig tolle Zeit, um mal hinter Kaminfeuern zu sitzen und sich Geschichten erzählen zu lassen. Was sind denn so für Unterkünfte, die sich jetzt im Herbst anbieten?
Also wenn man individuell unterwegs sein möchte, dann macht ein Cottage Sinn, ein Ferienhaus, wo man sich selber versorgen kann, wo man unabhängig ist von Frühstücks, Essens oder was auch immer für Zeiten. Das ist eigentlich die beste Möglichkeit, weil man da auch normalerweise immer draußen in der Natur ist und rausgehen kann, wann und wohin man möchte. Also das ist eigentlich die schönste Geschichte, was man machen kann. Ansonsten gibt es natürlich klassische B&Bs, die einem einen direkten Kontakt halt zu den Schotten auch vermitteln können. Zum einen sind die Wirtsleute normalerweise immer total freundlich. Also die sprichwörtliche schottische Gastfreundschaft kann man da wirklich hautnah erleben. Die haben immer Geschichten zu erzählen auf alle Fälle und es macht immer Spaß, da mit denen dann auch abends, wenn sie dann Zeit haben, mal zusammenzusitzen am Feuerchen und sich Stories anzuhören, die aus ihrer Geschichte halt erzählen oder aus der Geschichte des Ortes, wo man gerade ist. Da gibt es Geschichten ohne Ende und das landet dann letztlich dann auch bei irgendwelchen Mythen, wie man das ja so von Monstern in großen Seen kennt und so. Das sind so Dinge, die man da sehr schön erleben kann. Und ansonsten gibt es natürlich jede Menge Hotels.
Castles wahrscheinlich auch.
Es gibt auch Castle-Hotels, die natürlich etwas preislich etwas höher liegen. aber natürlich auch eine sensationelle Romantik haben und einem so ein bisschen das Gefühl geben, man ist da wie Graf und Gräfin auf dem Schloss. Also es hat schon, es hat sehr viel Stil und Eleganz. Es gibt Inverlochy Castle beispielsweise in den westlichen Highlands, oder es gibt auch ja kleinere Häuser, die nicht gerade ein Schloss sind, aber eben so Herrenhäuser oder sowas wie Cromlechs House, was der schottische Tennisspieler Andy Murray sich gekauft hat. Das sind so Kleinode. Die haben zum Teil gar nicht so viele Zimmer, aber es ist einfach eine unglaubliche Atmosphäre, voll Romantik und ja, einer Eleganz. Ja, auch das muss man im Grunde gesehen haben. Es ist schwer, das zu beschreiben.
Und es gibt ja eine gute Nachricht für Touristen in Schottland, denn da sind fast alle Museen umsonst. So kann man im Herbst auch mal so ein bisschen da durch die Museen ziehen.
Wenn die Museen offen sind, ja. Also es sind viele Museen in der Tat umsonst, weil die halt staatlich geführt sind. Es gibt private Museen, wo man Eintritt bezahlen muss, aber es gibt viel zu sehen und man muss nicht unbedingt in die Museen gehen, um Schottland zu erleben. Das ist sicherlich, ist sicherlich auch ein Punkt. Wir sprachen eben von Kelvin Grove da in Glasgow. Das ist so wirklich ein Museum fürs Volk auch. Und wenn man da reingeht, ist man erstmal ein bisschen überrascht, weil da steht dann ein ausgestopfter Elefant. Oben drüber hängt so ein Spitfire-Flugzeug. Da hängen irgendwelche Köpfe in der Gegend rum. Es sieht ein bisschen merkwürdig aus, hat aber unheimlich viel... Es lebt halt einfach und die Glaswegians, die Leute, die in Glasgow leben, die gehen da auch gerne hin, obwohl sie das schon im Grunde aus dem FF kennen müssten und es ist für die immer noch ein Naherholungs- oder ein Ausflugsziel einfach, was sie auch gerne immer wieder erleben, einfach um mal zu gucken, was hat sich verändert. Und zur Mittagszeit gibt es da immer ein kleines Orgelkonzert, also die Eingangshalle von Kelvin Grove ist so ein bisschen wie eine Kathedrale und da steht halt eine große Orgel. Und mittags um eins, glaube ich, ist es, spielt dann immer einer live irgendwas. Das kann modern sein, das kann Folk sein, das kann ganz klassisch sein, kann auch Kirchenmusik sein. Und dann sitzen da unten die Leute und genießen es einfach so, wie man das Konzert von Duncan Chisholm da auch hat genießen können.
Also die Schotten, haben Sie gesagt, gehen gerne in die eigenen Museen, trinken eigentlich gerne ihren eigenen Whisky auch?
Ja, selbstverständlich. Aber auch Bier natürlich mittlerweile. Also Whisky ist natürlich der Klassiker, was das Getränk angeht, aber haut natürlich schon ganz schön rein. Es ist, man sollte das dann eher am Abend seinen Whisky genießen. Und wenn man in Destillerien geht und Führungen da mitmacht, am Ende der Führung gibt es natürlich immer auch ein Tasting, aber auch da muss man vorsichtig sein, man darf das dann nicht übertreiben, weil ja, das geht dann doch sehr schnell in den Kopf.
Aber lohnt sich das, mal so eine Führung mitzumachen, oder ist das doch eher näher?
Auf jeden Fall. Wenn man ein bisschen sich dafür interessiert, es ist schon sehr spannend. Wo man sich dran gewöhnen muss, sind die Gerüche, die da zum Teil abgehen, weil durch die Fermentierung riecht es manchmal schon ein bisschen strenger. Aber es ist schon faszinierend, wie das da geschieht und was da geschieht. Wobei man das Endprodukt ja erst nach 3 Jahren frühestens überhaupt zu sehen kriegt, beziehungsweise dann auch genießen kann. Und da liegt eigentlich der wahre Zauber drin des Whiskys und das Wunder eigentlich dieses Geschmacks und der unterschiedlichen Geschmacksvariationen. Das sieht man einfach nicht, das kriegt man dann hinterher erst in der Flasche mit. Ne?
Udo Hafke ist heute zu Gast im Studio in Domradio Reisen. Er ist Schottland-Kenner, Schottland-Liebhaber, wie man gerade auch hört, Fotograf, und wird uns gleich davon erzählen, warum es für ihn eigentlich am allerschönsten ist, im Auto durch Schottland zu fahren und dann gälische Musik im Ohr und dann nur noch gucken und hören. Ja, wir sind unterwegs in Schottland mit dem Autor und Fotograf Udo Hafke. Und ich habe schon gesagt, am liebsten fährt der durch Schottland und hört dann im Auto Musik. Und die klingt dann so. Ja, Udo Hafke, was hören wir da für Musik?
Ja, das ist gälische Folkmusik auf einer ganz traditionellen Basis. Das sind Lieder, die Frauen früher bei der Arbeit gesungen haben. Es wird ja sehr viel gewebt in Schottland, Tweed und diese ganzen Stoffe. Und an den Webstühlen haben die früher immer gesungen, beziehungsweise auch wenn die Stoffe dann fertig waren, mussten die dann ausgeschlagen werden und gewaschen werden und sowas. Und um sich die Zeit zu vertreiben, haben die dann in Grüppchen zusammengesessen und haben sich irgendwelche Lieder ausgedacht und haben die gesungen. Und es gibt ein Riesenarchiv von solchen Liedern. Und die Folkmusiker heute haben sich dieses Archiv zugrunde gelegt und machen es in einer modernen Version jetzt. Und Julie Fowles ist eine von denjenigen, die das wirklich in einer Perfektion beherrscht mittlerweile, wo man ja auch nur staunt. Ne? Das ist einfach, eine ganz eigene Kultur hat sich da entwickelt.
Ja, auch. Aber sie singt gälisch und das hört sich für unsere Ohren ja wie vom Mars an eigentlich.
Ja, es ist auch eigentlich fast so. Nee, es ist halt die alte Sprache, die in Schottland gesprochen wurde, die immer noch von einigen Leuten gesprochen wird und glücklicherweise auch durch die Musik wieder zu neuem Leben erweckt wird. Also man hat versucht, als England Schottland übernommen hat, sozusagen 1707, da hat man versucht, die gälische Sprache auszurotten und man hat versucht, halt alle die ganzen kulturellen Dinge, die Schottland ausgemacht haben, die wollte man eigentlich vernichten. Es sollte nicht mehr so sein. Aber die haben es schon geschafft, in kleinen Dörfern und in kleinen Orten die gälische Sprache am Leben zu erhalten. Und sie erlebt derzeit wirklich eine Renaissance, was eine sehr schöne Geschichte ist.
Und was heißt das auch, wenn ich irgendwo hingehe oder auf Straßenschildern, sehe ich da als Tourist, komme ich da mit Gälisch? Ja,
ja, ja, also man sieht es speziell im Norden und im Nordwesten Schottlands, sieht man halt Straßenschilder, die zweisprachig sind, wo es auf Gälisch und auf Englisch halt steht, die Ortsnamen. Lesen kann man das meistens nicht, weil es sind absurde Buchstabenkombinationen, die, wenn man es dann gesprochen hört, auch nichts mit dem zu tun haben, was man da hört. Zumindest für Ohren, die damit nichts zu tun haben. Also es ist eine ganz, ganz eigenwillige Sprache. Aber ja, wie gesagt, es ist in der Musik einfach eine super tolle Geschichte. Mhm. Und für mich, wir sprachen eben drüber, wenn ich alleine da durch das Land fahre, höre ich das unheimlich gerne dazu, weil das eine Musik ist, die einfach wie dafür gemacht und wie dafür geschaffen ist. Man fragt sich, wie die das hingekriegt haben, dass das so zueinander passt. Es ist einfach nur faszinierend. Und es gibt wirklich nichts Schöneres als dieser Musik zu lauschen, im Zweifelsfall dann irgendwo an irgendeinem Strand. In Schottland gibt es fantastische Strände, ganz tolle Sandstrände. Da einfach nur zu sein und das zu hören und vielleicht noch ein bisschen Wind um die Nase und ein bisschen Meeresrauschen, das ist nur toll.
Und welche Rolle spielt dann die Musik im Alltag? Ist es wirklich so, dass ich abends in den Pub reingehe und da wird dann auch überall gesungen?
Jein. Also auf dem Dorf passiert das relativ häufig, in den Städten eher nicht. Das ist dann doch schon mehr eine moderne Kultur, wo dann mehr so Disco oder sowas angesagt ist. Aber auf dem Dorf, in den kleineren Orten, auf den Inseln kommt es sehr häufig vor, dass die einfach zusammensitzen, dann packt einer sein Akkordeon aus oder packt einer seine Fiddle aus und dann wird dann gejammt und gesungen. Und alle machen mit und alle haben Spaß und es wird getanzt und es klingt immer nach Frohsinn, ist natürlich nicht nur so, aber die Schotten sind ein sehr geselliges Volk, was das angeht, auf jeden Fall.
Und Reisende sind auch herzlich willkommen, wenn die sich verstehen, rein sprachlich, dann kann man auch mitmischen.
Ja, es ist nicht so, dass man in Kommunen reinkommt, wo ausschließlich Gälisch gesprochen wird, also die sind alle zweisprachig. Also das geht auf jeden Fall und man kommt in einem Pub sowieso sofort mit jedem ins Gespräch, weil die Schotten können es überhaupt nicht ab, wenn da jemand sitzt und der nichts sagt, ne, das geht gar nicht, der wird dann sofort angesprochen und auf eine nette Weise angesprochen und zum Bier eingeladen oder was auch immer und dann ist die Kommunikation schon da und das macht auch immer nur Spaß.
Sagt Udo Hafke. Er hat zusammen mit Wilfried Köpping den Reiseführer geschrieben, Schottland, Zeit für das Beste. Es erschien bei Bruckmann, kostet 14,99 Euro. Und vielleicht einen allerletzten Geheimtipp noch, außer Musik?
Das ist schwer. Nee, kann ich eigentlich nicht geben. Es ist Schottland ist der Geheimtipp. Schottland ist einfach toll, man muss es erleben.
Dann hören wir einfach nochmal in die Musik unbedingt rein und ich sage Dankeschön fürs Kommen.
Bitteschön, gerne.
Could all the acquaintance be forgot and never brought to mind? Should all the acquaintance be forgot and days of old lang
in Domradio Reisen, da sind wir ja heute unterwegs zu Herbstzielen und da kann man auch ruhig mal über einen Friedhof schlendern, vor allem, wenn er gerade zum schönsten Friedhof Deutschlands gekürt worden ist. Der Waldfriedhof Lauheide hatte diese Ehre. Hier verbinden sich die Gräber ganz mit der Natur, so heißt es in der Begründung. Und wie sowas aussieht, das erzählt uns jetzt Christoph Paul Hartmann.
Auch wenn es komisch klingt, aber hier lohnt es sich, mit dem Caddy herumzufahren. Und so kurft Wilhelm Klönne über den 82 Hektar großen Friedhof Lauheide in der Nähe von Münster. Seit den 70er Jahren arbeitet er hier und kennt jede Ecke. Von der Verwaltung und der Trauerhalle geht es eine Anhöhe hinauf in ein hügeliges Geflecht aus Wegen, Bäumen, Büschen und kleinen Lichtungen. Mittendrin stehen die Gräber. Sie sind ein Teil der Landschaft. Und die hat Geschichte.
Die mehrstämmigen Eichen haben sich aus der Zeit entwickelt, als die Gerber aus der Eichenrinde noch die Lohe gewonnen haben, eben um ihre Felle zu gerben. Dann wurden die Eichen von Zeit zu Zeit abgesägt, entrindet und die Eichen sind dann mehrstämmig wieder ausgeschlagen. Und als dann die Lohe synthetisch hergestellt werden konnte, hat man diese Stämme so wachsen lassen und vermitteln jetzt also ein unverwechselbares Bild mit der Abteilung Eichendreieck.
An den vielen mehrstämmigen Eichen vorbei geht es zu den Ehrenfriedhöfen. Hier sind, je nach Nation in unterschiedlichen Feldern, polnische, russische und deutsche Kriegstote beigesetzt. Ein kleines Stück weiter kommen wir dann am Friedhof des Commonwealths vorbei. Der steht im starken Kontrast zum restlichen Friedhof.
Interessant ist natürlich die intensive Grabpflege, die natürlich im Kontrast zur naturbelassenen Pflege des Waldfriedhofs steht. Also es ist letztendlich ein Friedhof auf dem Friedhof. Nur wir im Jahr vielleicht 8 bis 10 Mal schneiden, wird der Rasen auf diesem Friedhof sicherlich 20 bis 24 Mal geschnitten.
Denn ansonsten steht auf dem Waldfriedhof alles unter dem Motto möglichst viel Natur. So darf man hier keine polierten Steine haben und das Grab auch nicht einfassen. Wir nähern uns immer mehr dem äußeren Rand des Friedhofes Lauheide. Hier gibt es etwas zu sehen, was man sonst auf Friedhöfen nicht findet. Rinder und Pferde.
Man kann von hier aus auf die renaturierte Ems blicken. Wenn man jetzt Glück hat, erscheinen dann auch noch ein paar Wildrinder, die sogenannten Heckrinder im Blick, oder auch Wildpferde, die Konix, die also vom Naturschutzbund hier gehalten werden, eben zur Freihaltung der Emsaue.
Dazu passen auch die Gräber in dieser Ecke, Baumurnengräber. Die sind zwischen den Schatten der Bäume kaum zu sehen. Die Urnen sind dicht an den Baumstämmen vergraben und nur ein kleines Schildchen weist auf den Verstorbenen hin, der hier beerdigt ist. Hin und wieder steht auch eine kleine Schale mit Blumen daneben. Doch sogar hier gibt es, wie bei jeder Grabart, Kostenunterschiede.
Baumurnengräber, das heißt also die vorhandenen mächtigen Bäume, die wir als Begräbnisplatz für bis zu 4 Urnen anbieten. Ja, ich sage mal, das ist die exklusive Art der Baumurnenbestattung. Ein weiteres Angebot haben wir unser Wahlgrab am Urnenbaum. Das heißt, da wird also um einen Baum Tortenstück ähnlich das Grabbeet angelegt und können also 8, 16, 32 Urnen praktisch beigesetzt werden.
Wir fahren weiter durch ein Gebiet, das fast wie ein Wald aussieht. Dazwischen liegt ganz unscheinbar ein kleiner Hügel. Bäume und Sträucher stehen darauf. Dazwischen wächst langes grünes Gras. Eigentlich nichts Besonderes auf den ersten Blick. Dennoch, das hier ist ein Grab, nur sehr viel älter als die anderen.
Das sind hier auf dem Friedhof Urnenfunde gemacht worden, die aus der Zeit um 800 vor Christi stammen. Und das sind auch noch drei voreiszeitliche Hügelgräber um die Zeit von 1000 800, 1500 vor Christi. Also sind wir schon an einem historischen Ort.
Doch nicht nur diese Gräber sind in der Landschaft manchmal fast nicht zu erkennen. Schon als der Friedhof 1942 eröffnet wurde, gab es ein klares Konzept. Die Gräber kommen dahin, wo es in dem Waldgebiet sowieso schon Lichtungen gab. Deshalb stehen die Gräber manchmal auf größeren Flächen in Reihen nebeneinander. Oft kleckern sich aber auch einzelne Gräber am Wegesrand und zwischen den Büschen entlang. Durch diesen Aufbau hat die Natur hier viel Platz. So ist der Friedhof auch ein Zuhause für seltene Tiere und Pflanzen.
Bis hin zu einer hohen Anzahl von Brutvogelarten. Das Besondere hier an dem Friedhof ist sicherlich der hohe Anteil der Trauerschnäpper, die also neben der Kohlmeise also mehr als 50% der Brutvögel ausmachen.
Und damit in direkter Nachbarschaft der Knoblauchkröte leben, die man sonst nicht mehr oft findet. Langsam nähern wir uns wieder dem Platz am Eingang des Friedhofs, wo die Trauerhalle und die Verwaltung stehen. Dass der Friedhof zum schönsten Deutschlands gewählt wurde, macht Wilhelm Klönne stolz.
Ich bin also schon, muss sagen, schon stolz auf die Auszeichnung. Gut, muss an dieser Stelle einfach sagen, ist natürlich ein Verdienst von den Planern her, von den Vorgängern, die also im Grunde diesen Friedhof so entwickelt haben, bis hin zu den aktuellen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern, die wirklich engagiert und mit Herzblut auch ihre Arbeit versehen und letztendlich das auch im Einsatz schon schaffen, dass der Friedhof sich so präsentiert, wie er sich präsentiert hat.
Am Eingang angekommen, steigt Wilhelm Klönner aus dem Caddy wieder aus und schließt es an den Strom an. Alles ganz ökologisch hier. Noch an der Wiese entlang und durch das Tor, das vor wilden Rehen schützt, dann verlässt man Lauheide wieder durch eine lange, wilde Allee.
Ja, der schönste Friedhof Deutschlands war das letzte Ziel auf unserer Herbstreise in Domradio Reise. Und gleich sagen wir Ihnen noch, wie das Reisewetter, also das herbstliche Reisewetter, hier bei uns und im Rest von Europa wird.
Domradio Reisewetter.
Ja, da sind wir ja mal ganz knapp dran vorbeigeschlottert heute am Freitag, dem 13. Heute ist ja Freitag, der 14. Na, Benedikt Kaiser, da sollte uns doch eigentlich beim Wetter kein Riesenunglück drohen.
So ist es. Weder beim Wetter noch beim Wetter.
Beim Wetter,
wird geschlittert,
genau.
Noch geschlottert. Es gibt außer in einer Anmoderation kein Riesenunglück heute.
Ja, dann sag uns doch mal, wie wird's am Wochenende?
Am Wochenende gibt's im Prinzip das Gleiche wie jetzt die letzten Tage schon. Morgen bleibt's wahrscheinlich noch trocken. Im Südwesten Deutschlands zieht dann aber der erste Regen auf, der dann auch zu uns hier in den Westen, Nordwesten hochzieht. Wie schnell das geht, müssen wir mal schauen. Wahrscheinlich so morgen Abend kommt er hier an. Am Sonntag hängt er dann bei hier uns, fühlt sich hier wohl und bleibt uns dann auch den ganzen Sonntag wahrscheinlich erhalten. Dazu ist es jetzt am Wochenende nochmal mild. Höchstwerte auch morgen wieder so 10 bis 15 Grad. Am Sonntag geht es dann schon langsam bergab mit den Temperaturen, bevor es dann nächste Woche deutlich kühler wird.
Und wir waren ja heute vor allem unterwegs in Südtirol und in Schottland. Wie wird's da? Lohnt sich da eine Herbstreise im Moment?
Ja, eine Herbstreise lohnt sich auf jeden Fall. Das impliziert ja, dass das Wetter auch ruhig herbstlich sein darf. Es ist im Prinzip, überall sieht's gleich aus, egal wo man hingeht. In Südtirol am Wochenende auch viele Wolken, Regen, Temperaturen wie hier bei uns am Wochenende jetzt noch so knapp über 10. Und auch in Schottland sieht's ähnlich aus. Dort ist es noch ein klein bisschen kühler, ist ja auch ein bisschen nördlicher. Da sind's schon so knapp unter 10. Das ist im Prinzip das in Schottland, was uns dann nächste Woche hier erwartet.
Oh, wie kalt wird's denn nächste Woche hier bei uns?
Nicht richtig kalt, ist ja noch nicht Winter, aber die Zeit der zweistelligen Temperaturen ist dann erstmal vorbei. Nächste Woche bleiben die Temperaturen wie jetzt schon in Schottland so knapp unter der 10 Grad Grenze, so 8, 9 Grad, sowas gibt es dann erstmal Anfang nächste Woche. Dafür geht die Woche wahrscheinlich trocken los im Gegensatz zum Sonntag dann und im Laufe der Woche könnte es dann auch nochmal ganz nett werden mit ein bisschen Sonne und so. Das müssen wir mal schauen, ob das Hoch, das sich da anbahnt, dann am Ende auch tatsächlich seinen Weg zu uns hier findet.
Also das Wochenende wird nicht gerade bombastisch, herbstlich halt, aber nächste Woche, da wird's kalt, reimt sich sogar. Benedikt Kaiser, vielen Dank.
Die Pumuckl.
In Domradio Reisen waren wir ja heute unterwegs zu Herbstzielen und wenn Sie ein Herbstziel suchen, das sich schon fast eher wie Winter anfühlt, dann könnte man jetzt nach Grönland fahren. Wale, Hundeschlitten, Eisberge, Nordlichter, kann man alles jetzt schon beobachten und damit die Auswahl einfacher wird, da gibt es jetzt ein neues Buchungsportal von Greenland Travel. Da haben Spezialisten für Reisen nach Grönland, Island und Lappland ihre Tipps zusammengestellt. Wir reisen in der nächsten Woche erst wieder weiter, dann sind wir nicht ganz so weit unterwegs. Wir reisen in die Ardennen. Für heute sage ich danke fürs Mitreisen. Mein Name ist Heike Sikoni. Tschüss, machen Sie es gut.